Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Wir haben heute zwei Lesungen. Die erste Lesung handelt vom allerersten Pfingstfest, wie es Lukas in der Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13 berichtet. Das ist ein Text, vor dem hatte ich früher immer großen Respekt, wenn ich Moderation hatte, weil da so viele fremde Völker vorkamen. Aber die neue Genfer Übersetzung macht es etwas leichter. Ich lese. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Spielte der süße Wein wirklich eine Rolle? Selbstverständlich nicht. Der Apostel Petrus erklärt das Ereignis, die Verse 14 bis 21. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist hier erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir wollen beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater, bitte hilf uns, dass dein Heiliger Geist uns dein Wort erklärt. Zeig uns, was es mit uns und mit unserem Leben zu tun hat. Sei bei uns, dass wir das auch tun, was uns heute auffällt, was wir heute bemerken. Gib uns Mut und Kraft für den Alltag und gib Wladimir Stanow die rechten Worte. Wir wollen reden. Wir wollen hören. Rede du. Großer Gott, wir loben und preisen dich. Du nimmst uns ganz ernst und willst uns durch unser Leben führen. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Zuwendung, für deine Gnade, für deinen Geist. Amen.
Ja, hören und reden. Also wollen wir schon beides, glaube ich, oder? Das ist gut. Pfingsten, das erinnert uns an eine, oder erinnert mich an eine gewisse Spannung, vielleicht euch auch. Auf der einen Seite reden wir oft von Gott. Wir beten zu Jesus und wir lesen in der Bibel ganz aktiv und das tut uns irgendwie auch gut. Aber beim Heiligen Geist, da bleibt das irgendwie ungreifbar und auch irgendwie nicht beschreiblich. Für manche von uns, da ist der Heilige Geist so ein Bild für Trost, für Halt, für Gebet und sogar Gebetserhörung, für Gottes Nähe. Für andere von uns, da ist eher der Heilige Geist so eine Verbindung mit Übertreibung, manchmal sogar mit einem gewissen Druck und manchmal auch mit so einer religiösen Show. Und trotzdem spüren wir da doch eine gewisse Sehnsucht. Die Sehnsucht, dass Gott wirklich wirkt, dass der Glaube nicht nur aus Erinnerung und aus Tradition lebt, dass er nicht nur Lehre und Theorie bleibt, sondern dass Gott ganz konkret, aktiv und praktisch im Alltag sich zeigt und diese Sehnsucht gestillt wird, dass Menschen getröstet werden, dass Menschen gerettet werden, gestärkt werden, sich neu ausrichten lassen und zu Gott kommen. In genau diese Spannung, da hilft uns das Pfingstfest, weil es uns daran erinnert, wer Gott ist. Denn Pfingsten ist für Menschen, die sich auf der einen Seite nach Gottes Wirken sehnen, aber zugleich es nicht so richtig erklären können, wie man das verstehen kann, wie Gott wirkt und wie er handelt. Und wenn du dich da drinnen wiederfindest, in dieser Spannung, dann lautet meine erste gute Nachricht, damit bist du nicht allein. Nicht nur hier vor Ort und so wie wir als Gemeinde und vielleicht ihr als Familie unterwegs seid, sondern so ging es schon Generationen vor uns. In unserem Predigttext, da wird es auch deutlich, dass wir damit nicht allein sind. Das Pfingstwunder war schon damals sehr mehrdeutig und hat unterschiedlichste Reaktionen ausgelöst. Manche waren begeistert und kamen aus dem Staunen nicht heraus, wollten sofort loslegen und haben angefangen, davon zu reden und zu tun und zu machen. Und Gemeinde kam in Bewegung. Andere wiederum waren ziemlich ratlos, überfordert, sogar verängstigt und wussten nicht, was sie damit tun sollen und wie sie das verstehen können. Und wiederum andere wussten keinen besseren Rat, als einfach Witze drüber zu machen, dass doch alle betrunken wären. Petrus sagt, bis 9 Uhr kann man wohl nicht betrunken sein. Ich glaube, das geht, aber Menschen machen sich witzig drüber, weil sie das sich nicht erklären können. Stichwort Petrus, wie gut, dass er eine Predigt danach hält. Wie gut, dass er diese Ereignisse, diese Bewegung erklärt und greifbar macht. Für die Menschen damals, aber auch genauso für uns heute. Wie beginnt eigentlich Pfingsten? Pfingsten beginnt nicht mit einer großen Begeisterung, sondern mit Gottes Erfüllung. Pfingsten beginnt nicht mit einer großen Begeisterung, sondern mit Gottes Erfüllung. Man könnte ja meinen, dass Pfingsten mit einer großen Begeisterung, zumindest mit einer großen Erwartungshaltung und einer großen Vorbereitung begonnen hat. Doch weit gefehlt. In der Apostelgeschichte ist von Begeisterung keine Spur. Es ist vielmehr ein geduldiges Warten. Nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, ist für die Jünger und für die Apostel, für die Menschen, die mit ihnen unterwegs waren, Geduld gefragt. Auf der einen Seite hat Jesus schon angekündigt, dass der Heilige Geist kommen wird. Aber wann und wie und wo genau, Na, das Wo, er hat gesagt in Jerusalem, aber in welchen Räumen und so weiter, das blieb irgendwie unklar. Von daher beginnt die Apostelgeschichte in der Beschreibung dieses Pfingstwunders ganz pragmatisch und ganz einfach. Was haben die Jünger gemacht? Sie haben sich in Jerusalem versammelt, haben gewartet, haben gebetet und haben einen 12. Apostel nachgewählt, Matthias. Mehr ist nicht passiert. Sie warteten und sie beteten. Das heißt, die Jünger, die haben eigentlich mit dem Pfingstwunder recht wenig zu tun. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben nichts organisiert. Sie haben keinen Gottesdienst gestemmt. Sie haben keine geistliche Stimmung produziert. Sie haben auch keine Erlebniselemente eingebaut in diese Begegnung. Sie haben eigentlich gar nichts gemacht. Sie haben gewartet. Und genau in diesem Warten, da passiert dann etwas. Vers 1, ganz pragmatisch, schließlich kam das Pfingstfest. Das meint weniger, dass ein Datum eingetreten ist. Wir rekonstruieren ja Pfingsten 50 Tage nach Ostern, 10 Tage irgendwie nach Himmelfahrt. Aber das ist kein Datum. Es ist auch keine bestimmte Zeit, die hier eintritt. Vielmehr wird damit ausgedrückt, dass jetzt endlich Gottes Verheißung in Erfüllung geht. Gottes Verheißung kommt an ihr Ziel. Nicht die Jünger sind die Handelnden, nicht die Menschen, nicht die Juden, alle, die zusammenkommen zu diesem Fest, sind die Handelnden, sondern der Einzige, der hier handelt, ist Gott, nämlich durch Feuer und durch Wind. Und Feuer und Wind sind schon im Alten Testament ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Gott ist da. Durch Wind wird alles erfüllt, wird alles in Beschlag genommen, wird alles in Bewegung gesetzt. Durch Feuer wird eine Leidenschaft, eine Begeisterung entzündet und es wird warm ums Herz. Das kannten die Juden schon aus dem Alten Testament. Bei diesem Feuer und Wind war das damals und bleibt es auch an Pfingsten aber genau die gleiche Wirkung. Die Gegenwart Gottes ist nicht verfügbar. Sie ist auch nicht kontrollierbar und schon gar nicht produzierbar oder reproduzierbar. Gleichzeitig aber wirkt er ganz konkret an Menschen. Sie werden berührt, sie werden erfüllt, sie fangen an zu reden. Vor allem fangen sie an zuzuhören, weil sie vom Geist Gottes erfüllt sind. Pfingsten ist also nicht der Moment, wo Menschen auf einmal sehr hochreligiös werden. Pfingsten ist der Moment, in dem Gott erfüllt, was er versprochen hat. Das heißt, wenn es gar nicht so sehr um uns geht, dass wir es erstellen, produzieren, bedingen, erzeugen können, dann kann uns das eigentlich ermutigen. Es kann uns auch entlasten und korrigieren und bewahren. Diese Erkenntnis kann uns, die wir so nüchtern das Ganze sehen, ganz schön entlasten. Denn du musst den Heiligen Geist nicht herstellen. Du kannst ihn nicht bedingen. Und deine Gefühlslage kann ihn auch weder verscheuchen noch irgendwie herbeilocken. Diese Erkenntnis kann uns aber auch als die Übermotivierten ganz leicht korrigieren. Denn der Geist Gottes ist anscheinend keine Technik, keine Methode und lässt sich auch nicht per Knopfdruck irgendwie bedingen. Aber gleichzeitig bewahrt uns auch diese Erkenntnis vor einer gewissen Distanz. Denn der Geist Gottes, der kommt wirklich. Er ist da. Er ist nicht nur Theorie und eine tolle Lehre, sondern der Heilige Geist, der ist nicht machbar, aber er ist erfahrbar. Das können die Menschen dort vor Ort erleben. Er ist nicht verfügbar, weil sie ihn nicht bedingen können, aber er ist wirksam, das spüren sie. Dass der Heilige Geist erfahrbar und wirksam ist, ich finde, das klingt erstmal doch ganz gut, oder? Er ist erfahrbar und er ist wirksam. Aber vielleicht fragen wir uns, gilt das dann eigentlich nicht für die 12 Apostel? Und Matthias hatte Glück, dass er gerade noch dazugekommen ist als 12. Gilt es nicht für diese besonderen Menschen, weil sie in besonderer Weise Gott gedient und von ihm erfüllt waren? Der Geist Gottes, der erfüllt aber nicht nur Einzelne, sondern die ganze Gemeinde. Das macht Petrus in seiner Erklärung von dem Pfingstwunder ganz deutlich, dass der Heilige Geist nicht nur für Einzelne da ist, sondern für die ganze Gemeinde. Und das macht er, indem er Worte vom Propheten Joel zitiert. Uns vielleicht ein bisschen weit entfernt, vor allem wenn es dann so an diese Perspektive mit dem Rauch und Feuer und so weiter am Ende von Joels Prophezeiung geht. Aber für die Menschen damals war das ganz konkret vor Augen. Denn sie haben ja eigentlich drauf gehofft, drauf gewartet und konnten es doch nicht so richtig fassen. Das heißt, Petrus benutzt dieses Bild vom Propheten Joel. Und aus seiner Perspektive dieses Joels-Zitats, da wird diese Verheißung und Ankündigung des Heiligen Geistes ganz praktisch und ganz greifbar. Denn Gottes Geist ist nicht nur für Einzelne, er ist nicht für besondere Amtsträger, die Apostel oder vielleicht heute Pastoren oder irgendwelche Gemeindeleiter. Er ist nicht für ganz besonders geistliche Menschen, nicht nur für eine bestimmte Frömmigkeitsrichtung, die besondere Gaben hat, sondern der Heilige Geist, der ist nach Prophet Joel für alle, für Söhne und Töchter, für Alte und genauso für Junge, für Menschen mit Einfluss und Macht, aber auch genauso für Menschen, die überhaupt keinen großen Status besitzen. Kurz, der Geist Gottes wird weit ausgegossen, nicht nur auf wenige, sondern auf das ganze Gottesvolk. Hier an dieser Stelle in der Apostelgeschichte ist es auf die Juden begrenzt, aber wenn wir weiterlesen, wird sehr schnell deutlich, dass das Evangelium nicht nur für die Juden, für das Volk Gottes ist, sondern für alle Menschen. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass der Geist Gottes auch für dich, für mich, für uns ist. Für alle Älteren, für alle Kranken, für alle Familien, für alle Kinder und Enkelkinder. Der Geist Gottes ist für alle Zweifelnden und für alle Staunenden, für alle Sehnsüchtigen, für alle Nüchternen und für alle, die charismatisch von uns so geprägt sind. Pfingsten gehört also nicht einer geistlichen Elite, nicht besonders Geistbegabten. Pfingsten gehört der ganzen Gemeinde. Denn wir alle brauchen den Geist Gottes. Wir alle leben von der Nähe Gottes und wir alle sind darauf angewiesen. Wir alle sind darauf angewiesen, dass Gott uns erfüllt, dass er uns korrigiert, aber dass er uns im Trösten auch ganz konkret sendet. Zugespitzt könnte man sagen, der Heilige Geist ist nicht nur das Markenzeichen einer bestimmten Frömmigkeitsrichtung, sondern der Heilige Geist ist eine Gabe für die ganze Gemeinde, für die ganze Kirche und später auch für alle Menschen. Wo der Heilige Geist wirkt, da wächst in der Gemeinde auf einmal eine neue Kultur. Eine neue Kultur. Wer krank ist, ist nicht geistlich weniger brauchbar. Wer alt ist, ist nicht geistlich abgestellt. Wer jung ist, ist nicht nur Zukunft, sondern schon jetzt Teil der Gemeinde. Und das ist ein großer Unterschied. Wer jung ist, ist nicht nur Zukunft, sondern schon jetzt Teil dieser Gemeinde durch den Geist Gottes. Wer unsicher ist, der ist nicht ausgeschlossen, weil der Geist in ihm ist. Der Geist Gottes schafft nämlich Beteiligung im Miteinander. Denn wo Gottes Geist ausgegossen wird, da werden Menschen nicht mehr nach Kraft, nicht mehr nach Alter, nicht mehr nach ihrem Glauben und ihrer Frömmigkeit, nach ihrer Leistung sortiert. Wir alle werden verbunden durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht durch unsere eigene. Pfingsten beginnt also nicht mit einer Begeisterung, sondern mit Gottes Erfüllung. Und der Heilige Geist, der ist nicht nur für Einzelne, sondern für alle da. Aber wie wirkt er denn konkret? Und an dieser Stelle, keine Sorge, es gibt dicke Bücher und ich beziehe mich jetzt nur auf unseren Predigttext, wie der Geist Gottes wirkt. Aber vielleicht ist das eine gute Basis, um alles andere, was dann auch im Neuen Testament konkretisiert wird, daran abzuleiten. Der Geist Gottes, der macht nämlich sprach- und hörfähig. Aber nicht nur uns selbst, sondern für Gottes große Taten. Denn das wohl auffälligste Zeichen des Wirken des Heiligen Geistes ist die Sprache. Sowohl im Reden, aber auch vor allem im Hören. Menschen hören die Galiläer in ihrer eigenen Sprache reden und verstehen ihre Worte. Auf das Verstehen ist der Fokus gelegt. Sie sind in Jerusalem als Fremde mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Kultur, aber sie verstehen, was da gesagt wird. Aber wovon reden denn eigentlich diese Galiläer, die vom Geist Gottes erfüllt sind? In Vers 11 heißt es, von den wunderbaren Dingen, die Gott getan hat. Sie redeten von den wunderbaren Dingen, die Gott getan hat. Und das ist schon spannend und ein wenig selbstkritisch. Der Inhalt des Wirken des Geistes ist nicht zuerst eine ausgearbeitete Predigt. Das Wirken des Heiligen Geistes ist zuerst das Zeugnis, was er Großes getan hat. Sein Handeln und Wirken im Persönlichen, aber auch im gemeinsamen Erfahren. Das wird geteilt und erst danach kommt die Predigt. Pfingsten beginnt also nicht mit einer perfekten Predigt über Gott, sondern mit Menschen, die seine, also Gottes große Taten, zur Sprache bringen. Viele von uns fühlen sich doch aber eigentlich nicht sprachfähig, oder? Wie oft sagen wir so Sätze wie, was soll ich denn schon von Gott erzählen? Wie rede ich denn eigentlich von meinem Glauben, ohne komisch zu wirken? Und wie kann ich von Gott erzählen, ohne Druck zu machen? Wie erzähle ich von einem Gott, den ich selber gar nicht in Worte fassen kann? Denn ich will es ja richtig machen. Ich will ja nichts Falsches sagen. Pfingsten zeigt uns, dass der Geist Gottes derjenige ist, der die Menschen sprachfähig macht. Nicht unbedingt laut, nicht unbedingt sicher und nicht unbedingt spektakulär, aber echt, verständlich und einander zugewandt fangen sie an, von Gottes großen Taten zu reden. Denn der Geist Gottes, der macht als erstes uns nicht lauter und perfekter, sondern er macht uns verständlicher. Pfingsten heißt also bewusst nicht, dass wir alle gleich reden müssen, dass wir alle gleich beten müssen, dass wir alle gleich singen müssen, dass wir alle gleich glauben und empfinden müssen. Denn an Pfingsten bleiben die Sprachen verschieden. Es gibt nicht eine neue Einheitssprache. Aber seine Taten werden durch diese vielen Sprachen und Individuen verständlich. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt für heute, dass der Geist Gottes keine Gleichmacherei schafft. Er schafft Verständigung in Verschiedenheit und genau darin besteht die Einheit, dass er in der Mitte ist. Der Geist Gottes, der macht uns nicht alle gleich, aber er lässt uns einander verstehen, wenn es um sein Wirken geht. Ein kleiner Hinweis, Rolf hat es schon angekündigt, morgen um 10.15 Uhr, Pfingstmontag in der Christophorus, da wird es genau um diese Frage gehen. Was ist diese Einheit in Christus durch den Heiligen Geist, ohne dass wir alle gleich sein müssen? Von daher, vielleicht traut sich der eine oder andere. Aber zurück zu uns. Vielleicht ist das an dieser Stelle ein wichtiger Impuls. Wir brauchen weniger Schubladen, wo wir einander sortieren und bewerten. Wir brauchen weniger Misstrauen und Angst und Sorge, wie der andere Gott erlebt. Wir brauchen weniger die da und der da. Wir brauchen eigentlich mehr hörende Offenheit durch den Geist Gottes. Wenn wir vom Wirken Gottes erzählen, von seinen großen Taten, dann brauchen wir doch eigentlich mehr offene Ohren. Was bringt eigentlich der andere von Gottes Wirken zur Sprache? Was habe ich noch nicht erfahren und gehört? Wie hat Gott in seinem Leben gewirkt? Was kann ich durch den anderen neu lernen und begreifen und Gottes Größe erkennen? Bei meinem letzten Gedanken, da geht es darum, wie das Wirken des Heiligen Geistes wir erkennen können und wohin es uns führt. Denn da ist dieser Predigttext ziemlich konkret. Denn Gottes Wort hilft uns, den Geist zu erkennen und das Wort und der Geist, das führt uns zu Jesus. Wie können wir also gut damit umgehen, dass der Geist Gottes unterschiedlich in uns wirkt, dass er unterschiedlich in und durch dich wirkt? Damals wie heute, das hatte ich ja schon gesagt, reagieren die Menschen auf einmal ganz unterschiedlich. Die einen sind erstaunt und begeistert, die anderen sind ratlos und verängstigt und andere wiederum machen Witze drüber und spotten. Das heißt, dass das Pfingstwunder nicht selbsterklärend ist. Deswegen tritt Petrus auf. Und er deutet, was hier geschieht, nicht aus seiner Stimmung, nicht nur aus seiner eigenen Erfahrung und Gottesbegegnung, sondern er deutet es mit der Schrift. In Vers 16 sagt er, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und das gilt bis heute. Geistliches Erleben, das braucht Deutung im Lichte von Gottes Wort. Wir brauchen auf der einen Seite Offenheit für Gottes Wirken, Aber auch genauso brauchen wir die Prüfung durch sein Wort. Hier geht es nicht um entweder Erfahrung oder Bibel, sondern hier geht es um den Geist Gottes und Gottes Wort miteinander, verbunden, ergänzend. Petrus macht also nicht klein, was hier passiert, aber er ordnet es ein. Er hilft den Menschen damals, aber auch uns, Gottes Handeln zu erkennen. Und vielleicht ist es so eine Art pfingstliche Offenheit. Wir sollen nicht alles glauben, aber wir sollen auch nicht einfach alles abwehren und uns vor allem verschließen, sondern Gottes Wirken sollen wir im Licht seines Wortes erkennen lernen, Stück für Stück. Und diese Deutung, die hat ein Ziel, die führt am Ende zu Jesus. Denn der Geist Gottes, der führt nicht von Jesus weg, zu einem neuen Verständnis, sondern er macht Jesu Gegenwart und seine Rettung ganz praktisch wirksam unter uns. Und deshalb endet das Joel-Zitat prophetisch mit dem folgenden Ruf. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Pfingsten ist also nicht nur Begeisterung, nicht nur Aufbruch und nicht nur irgendein Trost, dass irgendwann mal was kommen wird. Pfingsten ruft uns ganz konkret im Hier und Jetzt zu Jesus. Ganz praktisch. Wenn du heute müde bist, dann ruf den Namen des Herrn an. Wenn du krank bist, dann ruf den Namen des Herrn an. Wenn du die Sehnsucht in dir verspürst, Gott zu erfahren, dann ruf den Namen des Herrn an. Wenn du aufbrechen möchtest, neu aufbrechen möchtest, dann ruf den Namen des Herrn an. Pfingsten sagt uns nämlich nicht, du musst stark sein, du musst stark glauben. Pfingsten sagt, Gottes Geist ist ausgegossen und du darfst den Namen des Herrn anrufen. Wir sehnen uns also danach, dass Gott wirkt. Und zugleich sind wir manchmal unsicher, was wir von diesem Heiligen Geist erwarten sollen und wie er wirkt. Pfingsten gibt uns keine Methode, keine Lösung auf diese Fragen. Pfingsten gibt uns eine Verheißung. Denn Gott erfüllt, was er zugesagt hat. Gott erfüllt Menschen mit seinem Geist. Gott, der macht seine Gemeinde sprach- und hörfähig. Denn Gott schafft Verständigung untereinander. Und Gott ruft Menschen zu Jesus. Denn Gottes Geist ist für uns nicht verfügbar, aber gleichzeitig ist er da. Er ist nicht unser Besitz, sondern ein Geschenk, eine Gabe. Und wo er wirkt, macht er aus wartenden Menschen Zeugen seiner großen Taten. Und das dürfen wir miteinander erleben und miteinander durch seine Kraft teilen. Amen.